Das Jazzgespräch.
Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Stefan.
Hier spricht das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Nein, hier wird gerade ein Vortrag über eine wissenschaftliche Abhandlung begonnen. Ich möchte nämlich heute über den Begriff Idiosynkrasie mit Ihnen da draußen und mit dir da drinnen sprechen.
Okay, ich unterbreche kurz. Also liebe Leute, willkommen zum Jazzgespräch. Ihr seid nicht im falschen Sender, habt nicht den falschen Podcast erwischt. Wir reden heute sehr wohl über Jazz und über einen Musiker, den wir sehr schätzen, aber es gibt hier den Anspruch eines wissenschaftlichen Diskurses und ich lasse es mal laufen.
Na bitte, wunderbar, nachdem sich diese ständigen Unterbrechungen. Fragen, wenn Sie haben, werter Herr, dann bitte nach meinem Referat. Fragen sind gerne zugelassen. Also um das noch einmal aufzunehmen, Idiosynkrasie wird eine wesentliche Bedeutung bei unserem heutigen Jazzgespräch haben. Wenn man schnell nachschaut, dann kommt man sehr rasch auf unüberwindliche Abneigung gegen gewisse Stoffe. Wenn man ein bisschen tiefer grabt, kommt man drauf, dass Idiosynkrasie steht für eine ganz einzigartige Mischung einer Persönlichkeit beispielsweise. In der Biologie spricht man dann von Körpersäften, die eine besondere eigentümliche Mischung haben und dann Überempfindlichkeiten auslösen können. Und das ist irgendwie deswegen so treffend für die Person, die wir uns heute anschauen werden, weil der wirklich eine ganz einzigartige, unverwechselbare, eigentümliche Mischung von Musik macht, gegen die man möglicherweise sogar gewisse Abneigungen entwickeln könnte. Es handelt sich um den Pianisten Andrew Hill.
Boah, also ich bin schon wieder erschöpft.
Ja. Liebe Leute, das war das Jazzgespräch des heutigen Tages.
Aber ich muss auch sagen, also ich war von der Vorbereitung erschöpft, dieses Mal wirklich erschöpft, weil ich habe mehr als 20 Alben gehört für diese Sendung. Ich muss aber auch sagen, ich bin froh, dass ich sie gehört habe. Es war da kaum was dabei, bei dem ich mir gedacht habe, Zeitverschwendung. Ganz und gar nicht. Wie sind dir damit gegangen?
Na du, nicht unähnlich. Ich bin zwar ein ganz großer Freund von Andrew Hill, aber wenn ich dann immer mir selber gegenüber ehrlich bin, denke ich mir jedes Mal, wenn ich den Andrew Hill mir wieder zur Brust nehmen möchte oder in die Ohren fließen lassen möchte, denke ich mir, naja, er ist natürlich schon eine Herausforderung, weniger für die Ohren, sondern eigentlich eher für den Kopf, weil er eine wirklich sehr komplexe sagen wir es wie sie ist, unmelodiöse Art des Spielens hat. Aber je länger ich hineingehört habe, Stefan, ich habe es mir dann auch angetan, desto mehr bin ich reingekippt. Ich habe es dann zugerufen. Ich hatte dann das merkwürdige Erlebnis, dass man beim Hören im Internet, da gibt es unterschiedliche Plattformen, die streuen dir dann irgendwo, während du hörst, artverwandte Musik hinein, von der sie glauben, dass du die vielleicht auch hören möchtest. Und da haben sie mir dann, während ich den Andrew Hill gehört habe, eine ganz, ganz tolle Platte von Miles Davis hineingestreut. Ich glaube, es war Jill Evans mit Miles Davis, also durchaus auch was Anspruchsvolles. Und irgendwo habe ich mich dabei spontan ertappt, dass ich mir gedacht habe, ein bisschen langweilig. Ich bin inzwischen schon so auf den Andrew Hill dann hineingekippt, weil der vielleicht schwierig ist, aber er hat super spannende Musik.
Du hast gesagt unharmonisch, oder? Hast du gesagt unharmonisch?
Ja, das glaube ich.
Okay,
ich
also unharmonisch, aber nicht atonal. Hm?
Ja, auch eine sehr gute, kurze Zusammenfassung. Genau das ist eigentlich auch Andrew Hill, dass er eigentlich den Bebop weiterentwickelt hat in einer Zeit, wo Free Jazz absolut ein Thema war. Aber er hat einen eigenen Weg gefunden, nämlich den von dir beschriebenen. Er ist nie ins ganz frei abgeglitten, aber er ist nie im Bebop geblieben, sondern hat seinen eigenen Weg gemacht, der schon irgendwas sehr, natürlich war es irgendwo modal, aber es war weit über das hinaus, es war sehr monkisch, aber eben nicht eine Kopie von unserem geschätzten Thelonious Monk, sondern es ist einfach Andrew Hill.
Ja, also ich weiß, er hat selber als Vorbild den Monk genannt. Ich habe Monk nicht durchgehört. Ich glaube, es ist auch nicht die Art und Weise, wie Monk gespielt hat. Das Hill spielt ganz anders. Ich glaube, es ist eher die Art der doch eher unkonventionellen Tonfolgen, die er von ihm hat. Er hat auch zwei andere genannt, den Art Tatum, zu dem kann ich nichts sagen, da habe ich keine Erfahrung. Und den Bud Powell, das trifft es schon eher. Aber anyway, ja, vielleicht nur kurz zur Biografie von Andrew Hill. Er ist 1931 geboren, so wie mein Vater auch. Hat ein bisschen länger gelebt als mein Vater, nämlich bis 2007. Ist in Chicago geboren. Und wenn man da dem Internet Glauben schenken darf, dann hat er eigentlich erst mit dem Akkordeon zu spielen begonnen und angeblich sich selbst das Klavierspiel beigebracht. Ja, wer weiß, ob das stimmt, ist auch egal. Du hast Bebop erwähnt, das waren sicher seine Anfänge. Er ist mit Johnny Griffin aufgetreten, Miles Davis, Charlie Parker und war dann auch Begleiter von der Dinah Washington, das ist eine US-amerikanische Jazzsängerin. Ja, und ist dann eigentlich schon bald unter seinem Namen oder hatte bald die Gelegenheit, unter seinem Namen Platten, also Alben aufzunehmen. Und in den 60er Jahren war er vor allem bei Blue Note tätig. Zur Spielweise von Andrew Hill, ist dir da irgendwas Besonderes aufgefallen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass das Ganze sehr anspruchsvolle Musik ist.
Gleich zur Spielweise, was mir ist etwas anderes, Besonderes aufgefallen. Wir sprachen doch erst kürzlich vom Jackie McLean. Der hat mit Jackie McLean durchaus, zumindest zwei sehr markante Gemeinsamkeiten. So wie der Jackie McLean hat er einen erklecklichen und erheblichen Teil seiner wirklich wichtigen Produktionen auch so in den 60er Jahren von 1960 bis 1970 eingespielt und auch alle auf Blue Note. Und auch wie der Jackie McLean ist eigentlich dann in der reiferen Phase seines musikalischen Schaffens, also reifere Phase so heißen, als erwachsener Mann sozusagen, abgebogen in das Lehrfach und hat dann sehr viel unterrichtet an unterschiedlichsten Institutionen, hat aber durchaus auch noch weiter veröffentlicht und zwar nicht unspannende Sachen. Ja, zur Spielweise.
Aber es ist schon ein bisschen ein Loch gewesen, gell, in den 70er Jahren. Also das wird wohl auch diese Zeit
Genau, wo er
gewesen sein,
sich.
wo er eher der Lehre verpflichtet war, weil er dann erst in den 80er Jahren wieder verstärkt am Plattenmarkt aufgetreten ist. Und das eigentlich dann bis zuletzt, bis zu seinem Ableben.
Ja. Na, zur Spielweise ist vielleicht am markantesten, was mir selber bei Andrew Hill immer einfällt, ist seine Ungreifbarkeit. Ich höre ihm zu und denke mir, naja, irgendwie ist er jetzt doch ein bisschen monkisch. Und dann wieder, na, eigentlich nicht. Dann denke ich mir, okay, er ist irgendwo sperrig und dann wird er auf einmal ungeheuer balladenhaft. Also jetzt nicht wirklich im eigentlichen Sinne balladenhaft, aber er hat dann sehr, sehr harmonische, schöne Läufe auch dazwischen. Also er ist ungreifbar für mich. Er entzieht sich einer Zuordnbarkeit und allein das macht ihn ja schon spannend. Und wenn man sich seine Solo-Werke anhört, die mir allesamt ein bisschen zu anstrengend
Ja,
meistens sind,
gebe da recht,
nichtsdestotrotz
ja.
sind sie wirklich so, dass man zuhören muss. Du kannst gar nicht anders als zuhören, weil er dich eigentlich wirklich mit jedem nächsten folgenden Ton überrascht. Das ist bei ihm wirklich unberechenbar, wie seine Tonfolgen weitergehen werden. Das ist wirklich
Also
interessant.
zum Mitsingen ist es nichts, ja.
Ja. Ja.
Aber er ist ja, was ihn auch auszeichnet, er ist ein großartiger Komponist, weil wenn man sich die Alben anschaut, also die meisten Stücke sind eigentlich von ihm selbst komponiert. Er hat kaum Fremdkompositionen aufgenommen.
Richtig, und auch da fällt mir jetzt wieder der Thelonious Monk ein.
Ja.
Beim Monk ist es dir vielleicht, Stefan, ja ähnlich gegangen. Mir ist es so gegangen, dass ich mir wieder gedacht habe: Ja, was ist, kann er nicht oder will er nicht? Sozusagen harmonisch, rhythmisch, klar spielen. Aber spätestens, wenn du dir seine Kompositionen anschaust, weißt du, dass es ein ganz, ganz großartiger Musiker war. Er wurde, ist einer der meist gespielten
Kopierten,
Komponisten.
ja.
Und es ist ähnlich beim Hill. Auch der Hill hat Kompositionen, die von anderen gespielt wurden, und vor allem Kompositionen, die wirklich ganz, ganz großartig und eigenständig sind. Also Ja,
Ja.
der kann's auch
Und er hat ja
komponieren.
auch alles gemacht, vom Soloalbum bis zur klassischen Trio-Aufnahme, klassisches Quartett, klassisches Quintett, oder auch Quartette ohne Bläser, zu denen kommen wir dann später, bis zu größeren Bands, bis zur neunköpfigen Besetzung, zum Beispiel auf Passing Ships. Also er hat im Grunde alle Bandformationen durchgemacht. Und ich könnte jetzt gar nicht sagen, das eine passt ihm gut und das andere passt ihm weniger. Er kann eigentlich alles. Aber wie gesagt, es ist nicht immer ganz einfach, ihm zuzuhören. Ja, da wollen wir uns in die umfangreiche Diskografie stürzen.
Ich glaube, wir müssen, weil da ist
Wir
wirklich sehr
müssen.
viel, ja,
Ja.
was man erwähnen
Ja.
sollte,
Ich möchte
ist
mit einem
schwierig.
Album anfangen, das sozusagen als Startalbum. Ich glaube, das war auch noch nicht auf Blue Note, das war so in den Mitte der 50er Jahre aufgenommen. Das war eine Trio-Aufnahme, wenn auch die Tonqualität eher mittelmäßig ist. Aber ich möchte dieses Album, das nennt sich So in Love, deswegen erwähnen, weil ich da ein ganz tolles Stück drauf gefunden habe. Das heißt, That's All. Eigentlich gehört das ja ganz an den Schluss der Playlist, aber in diesem Fall, nachdem wir eher chronologische Playlists machen, auf Spotify übrigens zu finden, habe ich mit diesem Titel begonnen. Aber es ist ein Einstieg in die Welt des Andrew Hill, und es ist noch überhaupt nichts wirklich Typisches für ihn.
Wirklich losgehen tut es aus meiner Sicht auf Blue Note und da nicht mit einem eigenen Werk, sondern mit der Veredelung eines anderen ganz großen Musikers, mit dem er dann auch später viel zusammengespielt hat, nämlich Joe Hendersons Our Thing aus dem Jahr 1963, war die erste Platte, wo Andrew Hill als Blue Note Musiker aufgetreten ist und er im selben Jahr dann auch unter dem eigenen Namen, übrigens auch mit Joe Henderson, gleich ein eigenes Werk rausgebracht, wo er gleich einmal ganz fulminant auf sich aufmerksam gemacht hat. Das ist Blackfire.
Jetzt muss man kurz helfen. Wie schaut Our Thing aus?
Oh, Our Thing, da siehst du den Joe Henderson relativ überlebensgroß, den Kopf, glaube ich, auf der Platte. Mehr könnte ich jetzt dazu gar nicht sagen. Ist eine von
Ah
den
ja,
vier, fünf ganz
dieses Album.
großen Blue Note Joe Henderson Einspielungen, wo ich nicht wüsste, welche ich weglassen sollte.
Ah, okay. Nur das Cover zeichnet sich nicht aus durch Schönheit. Also das hätten wir bei unserem Blue Note Cover Art Sendung nicht erwähnt, gell?
Naja, das würde ich jetzt mal gar nicht sagen. Selbst
Ja,
da
ey,
scheiden sich die Geister. Ich finde es gar nicht so schlecht.
ja, okay, na gut. Schwamm drüber. Our Thing, also der Einstieg in Blue Note 1963 erschienen, wie du gesagt hast. Ja, und auch schon von dir angesprochen, Blackfire, das übrigens ein super Cover hat.
Ja, eines der schönsten Cover von überhaupt. Dieses
Genau.
ziselierte Feuer, das da irgendwo, dieses symbolisierte, ja, sehr schön.
Sehr schönes Cover. Blackfire ist, wie gesagt, mit Joe Henderson und Richard Davis am Bass, Roy Haynes am Schlagzeug. Ich habe über Blackfire gelesen, und ich zitiere jetzt aus Allmusic: Blackfire borrows from the avant-garde, but it's not part of it. Mir hat das ganz gut gefallen, ja, weil ich finde, es passt tatsächlich.
Absolut. Wie es in Summe gesehen ja eigentlich dann für seine gesamte Verweildauer in den 60er Jahren bei Blue Note gilt, dass du dich immer fragst, wo geht er jetzt eigentlich hin? Und ich finde es irgendwie so beeindruckend, dass er sich ganz klar entschieden hat, wirklich seinen Weg zu gehen, und nicht entweder so in diese klassische kammermusikalische, modale Spielweise abzugleiten oder wirklich ins ganz Freie hineinzugehen. Und er hat es auch interessanterweise auf all diesen Platten, die wir jetzt in den nächsten Minuten besprechen werden, finde ich geschafft, seine eigentlich alle überirdisch guten Mitmusiker so mitzunehmen, dass auch die irgendwo mit seiner eigentümlichen Art von Musik, der eine mehr, der andere weniger, aber doch irgendwie sehr, alle sehr konsequent mitgerissen wurden und mitgehen konnten. Viele Musiker haben in dieser Zeit dann auf den Platten vom Andrew Hill sehr, sehr einzigartige, ich möchte das Wort jetzt gleich wieder benutzen, idiosynkratische Statements abgegeben.
Ja, im selben Jahr gleich eine zweite Aufnahme für Blue Note, aber ganz eine andere Besetzung. Das Album heißt Smokestack und es ist auch ein Quartett, allerdings ohne Bläser. Es spielt wieder Richard Davis am Bass und Roy Haynes begleitet ihn am Schlagzeug, aber er hat statt einen Bläser dazu zu nehmen, einen zweiten Bassisten genommen, den Eddie Kahn. Und es ist natürlich eine sehr mutige Besetzung, weil so zwei Bässe, das könnte schon das Klavier etwas in den Hintergrund drängen. All Music sagt dazu, it promises more than it delivers. Ich finde es nicht. Ich finde, das ist ein hervorragendes Album. Also mir gefällt es wahnsinnig gut. Und selbst wenn das Album nicht gut wäre, müsste man es schon wegen dem Cover kaufen.
Genau, das nächste wirklich schöne Cover, wo er da irgendwo durch ein Kunstwerk im Hintergrund, glaube ich, zu sehen ist. Sei vielleicht auch noch ergänzend erwähnt, dass auch hier wieder alle Kompositionen von Andrew Hill persönlich waren. Es ist spannend irgendwo. Ich tue mir schwer mit dem mit der Platte, aber diese langen hin und her meandrierenden Improvisationen, die irgendwie so verschwimmen, wie als würde man Wasser in Öl gießen, die haben schon was, die haben eine richtige Sogwirkung. Also es ist schon irgendwie sehr einzigartig.
Ja, sagen wir es einmal so, die Kompositionen sind komplex. Ja. Und übrigens, das möchte ich vielleicht auch noch vorweg schicken, wenn jetzt da irgendein Album dabei ist, von dem ich vielleicht sage oder du, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, dann könnte das, dann ist das eine Ersteinschätzung. Das könnte sich ändern, wenn ich das Album drei weitere Male höre, bis mir irgendwann zugänglich ist. Das kommt nämlich auch dazu.
Ich jetzt. Volle Bestätigung. Ich habe jetzt beim Nachhören vom Andrew Hill, wie ich die Platten wieder rausgenommen habe, die CDs teilweise, festgestellt, dass Platten, die ich in meiner Erinnerung eher so als auch ganz nett abgetan habe, oder nicht eh auch ganz nett, sondern gut, aber irgendwo nicht unbedingt etwas, was ich mir öfter anhören werde, habe ich so stark revidieren müssen, dass ich mir zum Beispiel einer der Scheiben unbedingt als Vinyl kaufen musste, weil ich sie so liebe und die geniale, komplexe Musik, die darauf zu hören ist, möchte ich unbedingt auf dem Plattenspieler eben auch genießen können. Also ganz richtig, selten ist das Prinzip des mehrmals reinhören müssens so trefflich ins Treffen geführt, wie im Fall vom Andrew Hill.
Ja, 64 ist sehr produktiv. Es erscheint ein Album wieder mit einem schönen Cover auf Blue Note, nämlich Judgment. Und wieder wird die Besetzung geändert. Der eine Bassist geht wieder. Statt dem Roy Haynes ist diesmal der Elvin Jones an den Drums. Und der Bassist und der Drummer werden ergänzt durch einen Vibraphonisten, nämlich den Bobby Hutcherson. Das ist eine an sich sehr interessante Besetzung, aber ich hatte den Eindruck bei dem Album, dass es, also für mich wäre es ein Bobby Hutcherson-Album und kein Andrew Hill-Album und deswegen, weil das Klavier schon ein bisschen in den Hintergrund zum Mikrofon tritt. Also ich weiß nicht, ob der Andrew Hill damit was Gutes getan hat. Also aus meiner Sicht eher ein Bobby Hutcherson-Album, aber es erschien unter dem Bandleader Andrew Hill.
Dazu möchte ich Folgendes sagen. Ich finde nämlich, dass der Andrew Hill und der Bobby Hutcherson einer der gelungensten Kombinationen im Jazz überhaupt sind. Die beiden ergänzen sich auf eine großartige Art und Weise. Und du hast schon durchaus recht, aber das, was du quasi erlebst, dass der Andrew Hill sich da nobel zurückzieht und die Show dem Bobby Hutcherson lasst, würde ich eher erleben, dass er ihn so unterstützt mit seiner Art, Musik zu spielen und seinen Kompositionen, dass der Bobby Hutcherson da wirklich ein ganz, ganz großartiges, eine ganz, ganz großartige Performance hingelegt hat. Bobby Hutcherson, der ja selber auch ein wirklich sehr komplexer und, wenn man so will, der idiosynkratischste aller Vibraphonisten ist, die auch einen ganz, ganz eigenen Stil entwickelt haben, der eben auch das New Thing vorangetrieben hat, ist auf dieser Platte extraorbitant, finde ich, spannend und spielt eine ganz, ganz eigene Art von Vibraphon. Und nicht zuletzt hat ihn ja auch diese Platte, würde ich mal unterstellen, inspiriert zu seinem eigenen Großwerk Dialog, das dann ein Jahr später erscheinen wird, wo auch sein genialer Kombattant am Piano der Andrew Hill ist.
Ja, können wir zum nächsten Album gehen? Ich weiß es nicht, ich habe zwei weitere Alben aus dem Jahr 64, ich weiß aber nicht, welche Session zuerst stattgefunden hat. Weißt du das vielleicht?
Ja, ich weiß es, weil ich habe es, also sagen wir so, dürfen wir in diesem Fall wieder All Music glauben, dann ist die erste von diesen Sessions das Werk, das dann zum Beispiel im Penguin Guide mit einer Krone versehen wurde, also mit den höchsten Weihen, Point of Departure, das soll nämlich im März eingespielt worden sein und das andere von dir angesprochene würde dann im Juni folgen.
Okay, ja, also Point of Departure ist möglicherweise das bekannteste Album von Andrew Hill. Es ist eine einzigartige Band und es ist, jetzt habe ich den Faden verloren, das habe ich eh schon erwähnt, dass es das wahrscheinlich das berühmteste Album ist. Ich erwähne mal kurz die Mitspieler. Wir haben da den Kenny Dorham an der Trompete, den Eric Dolphy an der Bassklarinette und am Saxophon, den Joe Henderson am Saxophon, den Richard Davis am Bass und den jungen Tony Williams am Schlagzeug. Natürlich prägt der Dolphy das Album in gewisser Weise. Also man hört ihn halt sofort überall raus, egal wo er mitspielt. Aber es ist trotzdem ein Andrew Hill Album und hat übrigens auch ein tolles Cover.
Was vielleicht da noch.
Dolphy ist oft auch an der Bassklarinette zu hören, was ich überhaupt sehr schätze.
Ja, was vielleicht noch zu ergänzen wäre, ist, dass wie so oft in dieser Zeit der wirklich geniale Tony Williams die ganze Platte sehr, sehr stark prägt durch seine eigene Art, die rhythmischen Patterns zu legen und eben aus dem Schlagzeug ein eigenes Melodieinstrument zu machen. Harmoniert wunderbar mit dem Andrew Hill und mit den anderen mitspielenden Musikern. Ich glaube, wir haben das irgendwann einmal gesagt, also für mich gilt das ein bisschen, wobei das meine Bewunderung und meine Liebe für diese Platte nicht einschränkt, aber trotzdem ist das eine von den Platten, die ich zwar heiß liebe, aber eigentlich gar nicht so schön finde, was die Musik betrifft. Die
drauf ja, ist. Das ist doch ein Thema, das wir mal machen. Das hast du mal angesprochen, dass das ein Thema wäre, so diese hochgeschätzten Alben, die man zu Hause stehen hat, die man aber gar nicht so oft auflegt, ja, aus gewissen Gründen.
Ja, aber das Interessante ist, beim Reinhören in den Andrew Hill habe ich dann natürlich die Point of Departure auch auf den Plattenteller gelegt und plötzlich, siehe da, hat sie sich so richtig wie ein Schmetterling entpuppt und ich habe quasi den sperrigen Kosmos des Andrew Hill, nachdem ich ihn einige Zeit lang einfach auf mich habe einwirken lassen, plötzlich ganz anders verstanden. Und es sind zumindest zwei Stücke drauf, die zu meinen absoluten Lieblingsstücken nicht nur vom Andrew Hill, sondern vielleicht sogar insgesamt von dem gesamten Jazz-Kanon gehören, nämlich Flight 19 ist wirklich eine ganz, ganz eigenständige, großartige.
Und ist in der Playlist.
Ja, danke vielmals dafür, vollkommen zu Recht. New Monastery ist auch ganz, ganz großartig. Und Spektrum hat mich schon auch wieder sehr eingenommen. Also das ist alles schon eine anstrengende, aber schon sehr, sehr interessante Musik.
Ja. Ja, dann vielleicht noch zum nächsten Album aus 64. Ein modal avantgardistisches Werk, dissonant, hypnotisch, komplex. Aber insgesamt, also aus meiner Sicht, etwas durchwachsen, hat jetzt nicht so hundertprozentig funktioniert. Mit einem John Gilmour am Saxophon. Bobby Hutcherson noch einmal, Richard Davis und Joe Chambers. Komischerweise hat das Album einen total bescheuerten Titel und auch ein doofes Cover. Das heißt nämlich Andrew mit drei Rufzeichen. Und es ist für mich ein bisschen so, das passt überhaupt nicht zum Andrew Hill. Ja, da wird da doch sehr komplexe und ernsthafte Andrew Hill verkauft als Sunny Boy Musiker. Möglicherweise war das ein Versuch, die Alben besser zu verkaufen.
Ich würde das genauso bewerten wie du. In Summe gesehen ist das Cover ja quasi ganz nett. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto von einem sehr sympathischen Mann, der in die Kamera lächelt. Und das mehrfache Zeichen setzen ist ja durchaus auch ein klassisches Blue Note-Merkmal. Also könnte man gar nicht sagen, aber du hast vollkommen recht. Passt wie die Faust aufs Auge und ist vielleicht wirklich der Versuch, quasi die Hörer ein bisschen zu beschummeln. Einfach nur hat keiner wirklich zugehört, wie sie dann sich um die Produktion gekümmert haben, weil was drauf ist, das ist so gar nicht harmonisch, du hast es eh schon beschrieben. Aber das, Stefan, das wäre wirklich eines von den Werken, wo ich sage, wenn's lustig bist, dann spät abends mit einem guten Flascherl Wein, hör dir es nochmal an und dann nochmal und nochmal. Ich glaube, es wird dich auch hypnotisch in seinen Bann ziehen. Ich habe es nämlich gemacht und das ist die CD gewesen, die ich am wenigsten vom Andrew Hill gehört habe, weil ich es mir beim ersten Mal anhören damals auch, weil ich dachte, oh, das ist echt mühsam. Aber es wird mit jedem Mal hören, wird es hypnotischer.
Ja, mag sein, aber was mich wirklich in den Bann gezogen hat an Alben, die ich vorher noch nicht kannte, ist das nächste auf meiner Liste. Das hat im Gegensatz zum Vorgängeralbum nicht drei Rufzeichen, sondern glaube ich fünf Rufzeichen. Ich weiß nicht, wozu diese Rufzeichen eigentlich gut sind, aber es soll sein. Nennt sich Compulsion. Wieder und bei Blue Note erschienen. Diesmal ein super geiles Cover, ja, mit einem prismaartigen Foto von einem Ausschnitt von Andrew Hills Gesicht. Und diesmal erscheint da das erste Mal der Freddie Hubbard in der Band. Und es hat noch dazu eine extra Percussion und Conga. Also für mich ein super tolles Album, würde ich mir sofort kaufen. Gibt es natürlich nicht am Markt, es sei denn, man will 250 Euro für eine Very Good Plus Ausgabe ausgeben.
Ja, bin voll bei dir. Genau das Gleiche, was ich über Andrew drei Rufzeichen gesagt habe, gilt eigentlich in stärkerem Maße für Compulsion. Sehr, sehr komplexe Musik, trotzdem gleichzeitig zugänglicher, weil vielleicht auch ein bisschen, wie soll man sagen, afrikanischer Anführungszeichen. Also genau, es pulsiert mehr, es fliegen mehr die Fetzen. Neben Freddie Hubbard, den du schon erwähnt hast, glaube ich, John Gilmour hast du noch nicht erwähnt, die ist auch wieder dabei. Der Cecil McBee am Bass, auch einer der Bassisten, die auch durchaus gerade im modalen und freien Bereich echt was zusammenbringen. Ja, und die Congas, die dazukommen und die hier ein eigenes, fast melodiehaftes Erscheinen haben, gespielt vom Renaud Simmons und generell Percussion Nadi Kwama, geben dem Ganzen wirklich auch so das fast so was Coltrane-haftes, der ja auch sehr gerne, sehr rhythmusbetont gespielt hat.
Mhm, genau. Na, wirklich tolles Album, bitte wieder veröffentlichen.
Ja, unbedingt.
Dabei stehen auch gute Chancen, es ist ein Blue Note Album oben und die sind ja eh gerade dabei, einiges zu neuem Markt zu bringen. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase angelangt, wo Blue Note schon ein bisschen in Schwierigkeiten war. Erstens und zweitens sich gezeigt hat, dass die Musik vom Andrew Hill zu komplex ist, um sich gut zu verkaufen. Wir haben nämlich jetzt Alben ich habe Alben auf meiner Liste, die alle erst viel später erschienen sind, obwohl sie Mitte der 60er Jahre aufgenommen wurden. Ich würde gerne starten mit Pax. Das ist 1965 aufgenommen worden, aber erst 1975 veröffentlicht wurde. Wieder ist Freddie Hubbard hier an der Trompete zu hören, Joe Henderson am Tenorsaxophon. Und die zwei altbekannten Richard Davis und Joe Chambers. Es ist eine tolle Band, es ist mir aber ein bisschen etwas zu konventionell geraten. Also das ist schon eher klassischer Hardpop, ein bisschen weniger komplex ist als das, worüber wir gerade gesprochen haben.
Ich kann nur sagen, ich habe mir notiert, wenn die Platten wenn das als Platte irgendwann rauskommen sollte, also als Vinyl, dann würde ich es mir unbedingt kaufen wollen. Und ich schätze es, wenn der Andrew Hill zugänglicher wird, weil dann macht er teilweise wunderbare Musik, ist eben weniger anstrengend, aber eigentlich um nichts weniger amüsant, finde ich persönlich.
Okay, dann das nächste Album, das ist auch so ein seltsames Ding, auch 66 aufgenommen, das nennt sich Change. Und da ist erstmals der Sam Rivers dabei und es ist auch 10 Jahre später dann unter Sam Rivers Namen veröffentlicht worden, also 75. Und erst 20 Jahre danach unter Andrew Hill erschienen. Anspruchsvoll wiederum, modal und sehr auffällige Titelnamen ist mir aufgefallen. Da gibt es Titel, die heißen Violence, Pain, Illusion, Hope, Lust, Desire. Ein gutes Album.
Ja, schließe mich an.
Wenn ich mir das so weiter anschaue, dann hat eigentlich der Andrew Hill in der zweiten Hälfte der 60er Jahre Aufnahmen gemacht, die alle nicht erschienen sind zu der Zeit. Das heißt, der hat eigentlich, wovon hat der gelebt?
Du, ich würde sagen, wir geben gerade damit die Antwort, warum er dann später abgebogen ist in Richtung akademische Entwicklung und Lehrer geworden ist, weil er halt mit seiner eigentümlichen Art, Musik zu machen, der er ja konsequent seine gesamte musikalische Laufbahn treu geblieben ist, wollte dort nicht abweichen. Und den Preis, den er zahlen musste, ist, dass er dann halt sogar bei Blue Note, das vom Prinzip her anspruchsvollere Musik in der Zeit prinzipiell schon noch aufgeschlossen war, er hat dann sogar quasi die Blue Note Produzenten vergrätzt damals. Ja, die sind ja auch dann schon in Richtung Soul Jazz abgebogen ab Mitte der 60er Jahre und konnten mit so einem sperrigen Musiker wie dem Andrew Hill, der war halt das, was man dein Kassengift nennen würde.
Ja, offensichtlich. Auch das nächste Album, zumindest auf meiner Liste, ich weiß nicht, ob du was dazwischen hast, Grassroots, 1968 aufgenommen mit Lee Morgan. Ist irgendwann erschienen, ja? Ich weiß es nicht wann, aber irgendwann später, oder?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, dass du recht hast, wobei man diesem Werk ja noch konzidieren muss. Das ist ja eh schon eine, aus meiner Sicht übrigens, sehr gelungene Anbieterung an die damalige Musikrichtung gewesen. Sagst,
ja.
Das ist nämlich wirklich schon fast Soul Jazz und wieder mal total gelungen, diese Mischung aus klassischem, fast kommerziellen Hardbop und dann diesem souligen, fast funkigen Element, das da reingebracht wird, passt auch der Lee Morgan, finde ich, wirklich sehr gut dazu. Am Bass ist der Ron Carter gewesen, am Tenorsaxophon der Booker Irwin, der sonst eher in die, wie soll ich sagen, in die strengere, freiere Richtung oft abgebogen ist. Schlagzeuger Freddie Waits, nicht ganz einer der allerbekanntesten, aber eine eigentlich rundum gelungene Platte. Ich mag sie sehr gerne und sie hört sich wirklich gut an. Und im Gegensatz zu vielen anderen Soul-Jazz-Platten, die Blue Note in dieser Zeit herausgebracht hat, ist es spannende Musik, die man nicht nur so nebenbei halt im Hintergrund kaufhaustechnisch quasi hören kann und muss.
Ja, ja. Und ich glaube, ich erinnere mich jetzt, das ist schon in der Zeit rausgekommen, aber erst die zweite Session. Mhm. Es gab eine erste Session, mit der Blue Note offensichtlich nicht wirklich glücklich war, und dann eine zweite Session, die dann veröffentlicht wurde. Und es gibt jetzt mittlerweile, also es gab dann irgendeine CD-Ausgabe, ich glaube nicht einmal dies mehr erhältlich, aber da gab es dann beide Sessions veröffentlicht.
Ja, übrigens ein ganz süßes Cover. Du siehst an weißen und an schwarzen kleinen Buben, wie sie in der Wiese sitzen und sich spielend umarmen.
Stimmt, ja, sehr herzig. Der Zeit geschuldet, würde ich mal sagen, das Cover. Mhm. Aber es ist gelungen. Mhm. Ja, noch einmal 1968, aber jetzt wieder ein Album, das erst 12 Jahre später erschien. Und ich glaube, da hast jetzt du einiges dazu zu sagen. Das nennt sich Dance with Death.
Ja, also das Erste, was man dazu sagen muss, es ist eines von den wenigen Alben, die momentan auf Vinyl gerade erhältlich sind. Also wer sich dafür interessiert, zwingend zuschlagen, weil die Auflage wird nicht allzu hoch sein, ist, wie du sagst, Stefan, aus dem Jahr 1968.
68,
ja. Ja, und ist eine sehr, sehr bemerkenswerte Platte. Ich meine, ich glaube, ich bin jetzt schon fast ein bisschen langweilig, weil ich mich schon wieder mal in Superlativen ergehe. Aber das ist möglicherweise, selbst unter den anspruchsvollen Werken von Andrew Hill, ist es eines seiner visionärsten. Es entwickelt sich irgendwie so aus dem Hard und dem eigentlich schon Post-Pop Environment heraus und es entstehen dann modale Konstrukte und harmonische Erkundungen, die wirklich eine atemberaubende Spannung, finde ich, erzeugen können. Der Trompete ist der Charles Tolliver, der uns schon aufgefallen ist, Stefan, wie er zusammengespielt hat mit dem Jackie McLean und auch dort sehr Gelungenes geleistet hat. Der Joe Farrell, später auch sehr viel im Jazz-Rock tätig gewesen, spielt hier ein sehr, sehr interessantes Saxophon. Bass ist der Billy Higgins, Schlagzeug ist der Billy Higgins und am Bass ist der Victor Sproles, der sagt mir nichts, aber er macht eine gute Arbeit, kann man nur sagen, wie alle anderen Musiker.
Ja, also für mich gibt es so einige geniale Momente auf der LP, aber ich finde es nicht durchgehend toll. Ja? Also ich habe da ein bisschen Abstriche dabei, aber anyway, es gibt es gerade auf am Markt, also wäre es, glaube ich, trotzdem gut, dazu zu greifen. Aha. Im Gegensatz zum nächsten Album, da wäre es nicht gut zuzugreifen, das ist ein Pflichtalbum, das man zu Hause haben muss. Und das ist 1969 erschienen oder aufgenommen worden zumindest. Und es ist 1969 aufgenommen worden. Es ist nicht 1969 erschienen. Die Mastertapes dazu wurden erst 2001 wieder gefunden. Und es ist jetzt vor einiger Zeit rausgekommen als Drei-Seiten-Album, nennt sich Passing Ships. Es ist relativ zugänglich, finde ich. Aha. Und es ist eine sehr, sehr große Besetzung. Es sind 9 Musiker am Werk. Erstmals Woody Shaw, soweit ich weiß. Dann Dizzy Reese, Joe Farrell noch einmal. Ein gewisser Howard Johnson, ich glaube, der spielt Trombone, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Also ich hätte gesagt, der Julian Priester ist der Trombonspieler.
Ah, du hast recht. Julian Priester ist der Trombonspieler. Dann gibt es da den Lenny White, den Ron Carter und den Bob Northern. Also ich kenne die nicht alle. Ich glaube, herausheben muss man jedenfalls den Woody Shaw hier.
Und den Lenny White, auch einer der vielleicht 4, 5 ganz bemerkenswerten Jazz-Schlagzeuger, die auch später in Jazzrock sehr, sehr gute Figur gemacht haben, auch auf einer seiner früheren Werke und sehr, sehr gelungen. Also ich sag's gleich dazu, das ist eigentlich momentan meine absolute Lieblingsplatte vom Andrew Hill. Alleine wie er einsteigt mit Sideways, wie du sagst, es ist zugänglicher und hörbarer. Und dann geht's weiter mit Passing Ships. Das hat irgendwie so ein bisschen einen im weitesten Sinne vielleicht südamerikanischen Einschlag und Plantation Back. Da ist überhaupt der Anfangsriff, dieses knochentrocken rhythmische Dam, Dam, Diddle, Diddle. Also so eigenständige Musik, wieder natürlich geprägt von Eigenkompositionen von Andrew Hill. Ich mag dieses Album, weil es eigentlich durchgängig lauter spannende Hooks liefert. Er hat da musikalische Elemente verarbeitet, die alle für mich fast Hit-Charakter haben. Und das ist dann schon bemerkenswert, wenn der Andrew Hill Musik macht, die so eingängig ist, dass man sie gerne auch einmal im populärmusikalischen Bereich gespielt hören würde.
Ja, also es ist Tone Poet Reissue, die es gibt. Und es ist ein wunderschön gestaltet. Und ein Nachtrag zum Howard Johnson, der ist Bariton-Saxophonist gewesen.
Bariton-Saxophonist, bitte. Sehr gut.
Ich glaube, jetzt kommen wir zum eigentlich ungewöhnlichsten Album von Andrew Hill, das nichtsdestotrotz eines Kaufs würdig ist.
Wobei natürlich die Bemerkung, ungewöhnlichstes Album in Zusammenhang mit dem Werk des Andrew Hill, finde ich auch schon wieder eine.
Naja, es ist aber das einzige Album mit Gesang, oder?
Ja.
Und bevor sich davon jemand abschrecken lässt, tut's das nicht, sondern kauft's euch das. Das ist Lift Every Voice, also passt auch der Titel gut dazu.
Ja.
Vielleicht erwähne ich kurz die Musiker noch einmal: Woody Shaw, oder wieder Woody Shaw, dann Carlos Garnett am Saxophon und Richard Davis und Freddie Waits an der Rhythmussektion. Es ist ein siebenköpfiger, gemischter, männlich-weiblicher Chor. Und Andrew Hill sagt selber zu dem Album, dass er immer schon Interesse daran hatte, Stimmen einmal zu verwenden. Und er hätte auch eine Jazz-Oper geschrieben, die aber zu dem Zeitpunkt, zu dem Lift Every Voice aufgenommen wurde, noch nicht aufgeführt war. Ob es dann passiert ist oder nicht, weiß ich nicht.
Ja, die Musik ist geprägt von diesem Chor, der wirklich eine ganz eigentümliche, vielleicht sogar fast musicalhafte Art hat, die Musik zu begleiten. Und es ist, das ist jetzt aber keine große Überraschung, es ist schon ein bisschen einer Arbeit würdig, oder es ist schon Arbeit notwendig, um sich in die Musik hineinzuversetzen. Aber wenn man das getan hat, dann, Stefan, bin ich ganz bei dir, dann ist es wirklich eines der lohnendsten Alben, die auch sehr rund, sie bieten sozusagen quasi nur jede Menge von musikalischen Überraschungen, aber du wirst jetzt nicht, du musst dich nicht ständig auf was Neues einstellen. Die Musik ist sehr konsistent, bleibt im gleichen Stil und du kannst dich wirklich einfach auf diese gesamte Platte einlassen und wirst dann von diesem wirklich wiederum idiosynkratischen Gemisch, wo da im Hintergrund immer der Chor seinen Soundteppich drüber legt, schon faszinierend mitgenommen. Wenn das stimmt, was ich glaube, da so irgendwo gelesen zu haben, gibt es zu diesem Album noch eine Eigenheit. Er haut nämlich dieses Album später noch einmal mit anderen Musikern und mit einem noch größeren Chor ein zweites Mal aufgenommen. Ich habe nicht die Zeit gefunden, um herauszufinden, A, ob das wirklich stimmt und B, was der Grund dafür gewesen sein könnte.
Faktum ist, wie das Album heißt, oder?
Das dann genauso heißt, ja, und es gibt angeblich irgendeine CD-Aufnahme, aus den letzten, na sagen wir, aus dem letzten Jahrzehnt wahrscheinlich, wo diese beiden Aufnahmen zusammengefasst sein sollen. Wäre super spannend, wenn man sich das irgendwo mal am Markt greifen könnte.
Und ich tue mal kurz recherchieren in meinem Streaming-Dienst. Magst du mal weiter mit deiner Liste?
Naja, wenn du das suchst und dann nachlieferst, würde ich kommen zum nächsten Album, das irgendwie auch so ein Ausreißer ist. Ich weiß nämlich gar nicht, wann das tatsächlich erschienen ist. Es ist aber eine Platte, die ich fast als meine zweite Lieblingsplatte von Andrew Hill bezeichnen würde. Das ist One for One. Da sind im Wesentlichen zwei Aufnahmesessions drauf. Eine aus dem Jahr 1965 und eine aus dem Jahr 1970. Und das Ganze wurde irgendwo so als Blue Note. Da gab es eine eigene Serie von Blue Note, ich glaube Blue Note Reissues, die meistens als Doppelalben rausgebracht wurden. Und das ist dann relativ kurz am Markt erschienen in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, und ist nur sehr, sehr kurz abgreifbar gewesen als Vinyl. Und tatsächlich ist es auch dann so, wer sich für diese Platte interessiert, findet sie auf Discogs zu echten Fantasiepreisen. Ich glaube nichts unter 200 bis 250 Euro. In ganz geringen Stückzahlen, und die Qualität dieser Platten ist dann auch meistens eher weit von Mint entfernt und trotzdem so riesige Preise. Die Mischung der Musik dort ist auch sehr bunt, weil es eben zwei unterschiedliche Sessions waren, aber eine sehr, sehr spannende Musik, die auch einen ganz anderen, eine ganz andere Seite von Andrew Hill präsentiert, irgendwie sehr lyrisch eigentlich und in Summe gesehen sehr, sehr verstehbar. Also ich mag diese Musik sehr, sehr gerne, und das ist einer meiner Vorgaben für die nächsten Plattenbörsen. Vielleicht finde ich eines von diesen Exemplaren der Platte One for One in einer Wühlkiste.
Okay, ich kann dazu nichts sagen, ich kenne das Album nicht.
Bist du mit deinen Recherchen irgendwo
erfolgreich? Nein, ich bin nicht weitergekommen. Nein. No. No.
Na gut, dann lass uns doch weitergehen in unserer Liste. Was hättest du denn als nächstes auf deinem...
Ich habe eigentlich nur ein Album aus den 70er Jahren hier und habe dazu nicht wirklich was viel zu sagen. Das nennt sich Invitation. War eine Trio-Aufnahme, wieder mit Eigenkompositionen, mit zwei Musikern, die ich nicht kenne. Ja, absolut okay, aber jetzt nichts Herausragendes.
Ja, eigentlich eher so ein bisschen das, was mir oft beim Mel Waldron einfällt. Ich behaupte immer, der Waldron hat nie wirklich eine schlechte Platte gemacht. Und Ähnliches gilt fast für den Andrew Hill. Wirklich schlecht ist gar nichts, weil der immer so spannend war, dass es zumindest wert ist, sich das anzuhören. Aber wie du richtig sagst, also Invitation würde ich in diesem reichen Oeuvre, ja, wenn man es irgendwo in die Finger fällt, dann ja, aber man muss sie nicht danach diggen.
Genau, ebenso wie das nächste Album, das ist 1980 erschienen, ist ein Solo-Album, Faces of Hope. Das ist anspruchsvoll, es ist anstrengend, ja, und that's it aus meiner Sicht.
Mhm. Also ich wäre dann in meiner Liste schon einen gehörigen Sprung weiter im Jahr 1986, weiß nicht, Stefan.
Ja, ich auch, passt, ja,
okay.
Ist gut.
Da finden wir uns wieder. Also da gibt es eine Platte, die ich besonders interessant finde, weil sie einen ganz anderen Andrew Hill vor allem in einem anderen Umfeld präsentiert. Es handelt sich um Shades, wo er mit dem, unter seinem Wert geschlagenen Tenorsaxophonisten Clifford Jordan, der in den 60er Jahren eine Reihe von sehr bemerkenswerten Aufnahmen, ich glaube großteils auf Prestige und Riverside oder sowas, gemacht hat und jetzt da wieder aufschlagt im Jazz-Universum gemeinsam mit dem Andrew Hill. Weitersehen in der Session der Bassist Rufus Reed und der Schlagzeuger Ben Reilly dabei. Und was ich so nett finde, ist irgendwo wieder diese Inside-Outside-Geschichte, die stattfindet. Der Hill ist irgendwo der Mann fürs Außerirdische und der Clifford Jordan, der ja auch ein klassischer Bebopper war, kommt eher so aus der Schule von Art Blakey, gibt ihm sozusagen quasi dann Saures oder eigentlich Süßes, muss man sagen, auf der tonalen Ebene. Und das funktioniert aber sehr gut. Die spielen trotzdem sehr schön zusammen. Und man hat nicht das Gefühl, dass sich da zwei Menschen in unterschiedlichen Sessions befinden und irrtümlicherweise wurde beides auf dieselbe Platte gepresst. Also sehr nett. Mag ich gern.
Okay. Ja, übrigens zu Lift Every Voice, also auch Discogs hat da keine Angaben einer Neuaufnahme. Das ist 1970 erschienen, es gab Reissues, erst 2001 die ersten und dann ein paar weitere im 21. Jahrhundert sozusagen, aber keine Neuaufnahme.
Gut, Stefan, fahre auf deiner Liste fort. Ich glaube, du bist da noch weiter vorgestoßen als ich.
Ja, also das nächste Album ist eine Rückkehr zum Blue Note Label. 1989 erschienen Eternal Spirit, hier wieder mit Bobby Hutcherson und ein paar Jungmusikern. Und dann für uns sagen, Greg Ospe spielt hier mit, Rufus Reed, Ben Reilly. Ist ein gutes Album, aber auch nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und unterbrich mir, wenn du noch was dazu sagen willst, sonst würde ich gleich das nächste erwähnen. But Not Farewell. Zwei Jahre später erschien er wieder mit Greg Ospe. Aus meiner Sicht ein wenig langweilig. Ja. Aber jetzt ein Album, oder zwei Alben eigentlich, die ich unbedingt erwähnen muss. Im Jahr 1993 gab es ein Werk, das unter dem Reggie Workman rausgekommen ist. Das nennt sich Summit Conference. Und da spielen Julian Priester wieder, der Trombone, Sam Rivers, Andrew Hill natürlich und Ferran Aklav, glaube ich, nennt man ihn, am Schlagzeug. Und das ist ein super Album. Ja. Das ist Avantgarde, das ist Free Jazz. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber das muss man aus meiner Sicht unbedingt haben.
Na, sagt man gar nichts, habe ich auch nicht gewusst, dass es das gibt. Setze ich mir gleich auf meine geistige Liste und werde mir das mal irgendwann mal geben.
Ich habe keine Ahnung, ob es das gibt. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber Ratchet Workman Summit Conference, zumindest am Streaming ist es zu hören. Und dann für mich eigentlich die Riesenüberraschung im Jahr 1999. Also man muss jetzt sagen, der Andrew Hill ist 68. Er hat eigentlich wenig aufgenommen jetzt in diesen letzten Jahren und macht jetzt ein Album, das nennt sich Dusk, also der Staub. Na,
Na,
nicht der
das wäre
Staub,
der
das ist
Staub, ja.
der Dust ist der Staub, Dusk ist die Abenddämmerung. Mit einem gewissen Ron Horton, Gregory Tardy, Marty Ehrlich, Scott Colley, Bill Drummond, also alle noch nie gehört, außer dem Billy Drummond. Ein Wahnsinnsalbum, also ich hätte ihm das nicht zugetraut in seinem Alter. Das ist Avantgarde pur, das ist wieder komplex. Es sind absolut tolle Bläsersätze und Kollektivimprovisationen. Super Album.
Absolut, ich schließe mich voll an. Und was
Geben
ich
tut es
eben,
natürlich auch nicht.
naja, man kann Secondhand immer wieder abgreifen, aber heute auch wieder eine Sucherei. Ansonsten, wie gesagt, schließe ich mich an und möchte nur noch ergänzen, dass mir auf der Platte besonders der Titeltrack gefällt, wo so eine hypnotische, synkopische Basslinie geboten wird, die für mich irrsinnig eingängig ist und die einen so richtig wegzieht. Die hat fast ein bisschen was von Jazzrock. Ja, schön.
Ja, schon, okay. Also, ich weiß gar nicht, auf welchem Label das erschienen ist. Das habe ich mir nicht angeschaut.
Ja, ich glaube, irgendwas
Nichts
eher
Bekanntes
Kleines, ja,
jedenfalls, ne?
Independent, ja.
Ja,
Warte
genau. Und
mal,
damit.
lese ich es da gerade? Genau. Palmetto, wenn es interessiert.
Ja, und wenn nicht irgendjemand die Rechte aufkauft, wird es das Album nie wieder geben am
Na, ewig
Markt.
schaut. Das ist vollkommen richtig, weil das ist wirklich. Ich habe mir immer so gewünscht, dass es diese Aufnahme auf Schallplatte gibt, weil ich hätte sie so gerne. Und das Cover auf der CD wirkt irgendwie so gar nicht. Und ja, und außerdem gibt es es gar nicht so leicht, wie wir schon festgestellt haben.
Ja, also im Jahr, im CD-Jahrzehnt erschienen,
Ja,
leider.
natürlich, ja, genau.
Genau.
Ja.
Ja, und dann haben wir noch zwei Alben aus den Nullerjahren. Das eine ist A Beautiful Day 2002 erschienen. Das ist ein Live-Album mit einer großen Band. Ist aus meiner Sicht okay, aber jetzt nichts, kein Highlight für mich. Und dann 2005. 2 Jahre vor seinem Tod, ein meines Erachtens sehr, sehr würdiges Alterswerk, ein Abschiedswerk, Timelines, wieder mit Greg, mit Charles Tolliver und anderen Musikern, die ich nicht kenne. Sehr spannend, streckenweise, also nicht, vielleicht nicht durchgehend, aber streckenweise sehr spannend, wieder komplex. Es ist meist im Quintett, ich glaube, es gibt zwei Soloaufnahmen auch dabei und bietet viel Freiraum für Andrew Hill und tolle Rhythmusbegleitung. Gutes Album.
Ja, ich möchte vielleicht noch zwei, drei Sätze zu A Beautiful Day sagen. Da bist du mir jetzt ein bisschen zu schnell drüber gefahren. Was vielleicht auch diese Platte so ein bisschen zwiespältig macht, ist, dass im zweiten Teil relativ viel Solomusik von ihm drauf ist. Und das muss man eben mögen oder auch nicht. Und ich finde, es sind nicht unbedingt seine attraktivsten Solostücke, die er da spielt. Aber das, was er mit diesem großen Ensemble, mit dem Orchester aufführt, das ist übrigens im klassischen New Yorker Birdland entstanden, das ist schon allererste Sahne. Also wenn diese gesamte Platte so wäre wie die Aufnahmen in großer Besetzung, dann wäre es wahrscheinlich eines seiner besten Werke, zumindest für mich das beste Spätwerk, das er herausgebracht hat.
Gut, und damit hast du ein würdiges Schlusswort gesprochen. Ich glaube, wir schließen die Sendung für heute. Wir sind eh wieder sehr lang geworden, aber das ist halt dem umfangreichen Werk gewidmet und geschuldet, des Andrew Hill. Und freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, ich schließe mich dem an. Ich freue mich auch. Alles Liebe, ihr da draußen und du da drinnen, lieber Stefan.
Alles klar und auf Wiedersehen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.